Ich las heute Nachmittag von einem Bericht über Olevian, der hier ganz in der Nähe in Herborn gestorben ist. Olevianus, ein Reformator, der vor allem in Heidelberg gewirkt hat. Und hat er hier als Lehrer in der Universität damals, in der Schule in Herborn unterrichtet. Und als er im Sterben lag, da fragte ihn ein anderer Professor: Mein Bruder, bist du ohne Zweifel über dein Heil, das du auch anderen gelehrt hast? Und Olevianus sagte: Ich bin höchst gewiss. Und starb. Ein wunderbares Zeugnis einer freudigen Gewissheit im Angesicht des Todes, im Angesicht dieses letzten Stückes. Und Paulus, er war in einer ähnlichen Situation, nicht ganz so nah den Tod erwartend, aber es war doch etwas, was ihn beständig umgab, diese Möglichkeit, er könnte jeden Augenblick sterben, er könnte jeden Augenblick aus dieser Welt hinausgehen. Er war in einem Gefängnis, er war in Ketten, als er den Philipperbrief schreibt. Er schreibt zusammen mit Timotheus. Der Philipperbrief, er beginnt: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Und in dem Philipperbrief kommen viele persönliche Berichte. Also Paulus war der hier ganz offensichtlich hauptsächlich das geschrieben hat. Timotheus hat ihm scheinbar ein wenig beigestanden. Und dieser Brief geht an die Philipper. Nun, die Stadt Philippi ist im heutigen Griechenland und sie trägt ihren Namen wegen Philipp dem Zweiten. Weiß jemand, wer Philipp der Zweite war? Geschichtsstunde. Ja, sehr gut. Der König von Mazedonien. Und er hatte einen berühmten Sohn. Genau, Alexander der Große. Philipp der Zweite, König von Mazedonien und Vater von Alexander dem Großen. Zuvor hieß diese Stadt, das war eine kleine Stadt, Krenides, das heißt so viel wie Quellenstadt, weil viele Bäche dort sind, wo die zusammenlaufen auf dieser Ebene, wo diese Stadt ist. Aber Philippi befand sich im Gebiet unter einer griechischen oder thrakischen Kontrolle, bis an einem nahegelegenen Berg Gold entdeckt wurde. Und die Siedler von der nahegelegenen Insel Thasos, sie nahmen das Gebiet in Besitz und gründeten diese Stadt und nannten sie, wie gesagt, Krenides. Irgendwann nach 400 vor Christus eroberte Philipp II. Die Stadt und auch diese Goldminen und er benannte sie wenig kreativ noch seinem eigenen Namen, Philippi. Die Goldminen produzierten über 1000 Talente Gold pro Jahr und finanzierten Philipps Armee. Also, dieses Gebiet in Philippi war maßgeblich für den mazedonischen Triumph, weil sie dort an diesen Reichtum kamen. Aber einige Jahrhunderte später, nach der Schlacht von Pydna, 868 vor Christus, ging Mazedonien in römische Hände über. Das Gold war aufgebraucht, Philippi war zu einem kleinen Dorf wieder verkommen, aber in der Ebene fand 42 vor Christus eine sehr wichtige Schlacht statt, als nämlich Brutus und Cassius, das sind die beiden, waren beides Mörder von Caesar, auf Octavian, der dann später auch Augustus genannt wurde, und Antonius trafen. Also hier innerhalb der römischen Machthaber ein sehr, sehr wichtiger Kampf und das fand direkt vor den Toren Philippis statt. Und Octavian und Antonius, sie siegten und zu Ehren dieses Sieges wurde Philippi zu einer römischen Stadt, weil man sich daran erinnern wollte an diesen großen Sieg. Tatsächlich wurde es noch sprichwörtlich auch Jahrhunderte später, dass dann die Römer sagten, wir sehen uns in Philippi wieder, wenn sie daran denken wollten, dass sie bald einen großen Sieg einfahren. Viele römische Kriegsveteranen und verdiente Soldaten, sie wurden in Philippi angesiedelt. Die haben dann dort ein Stück Land bekommen und konnten dort so ihren Lebensabend verbringen. Die Stadt wurde zu einer römischen Kolonie. Das war ein besonderer Status, denn daher besaßen sie das Recht des Gesetzes von Italien, Jus Italia. Also konnten sie Verfahren von römischen Gerichten durchführen lassen und sie mussten keine Steuern zahlen. Also ein besonders privilegierter Stand. Und Philippi gehörte sozusagen zum Römischen Reich. Schrieb jemand, Philippi war Rom außerhalb von Rom. Und sie hatten also zwei große Vorbilder. Zum einen die makedonischen Könige Philipp der Zweite und Alexander der Große und auf der anderen Seite Augustus, Octavian, der dann Kaiser Augustus wurde. Und die beiden waren mit dieser Stadt verbunden. Die Stadt war besonders stolz auf den Status und den Vorrechten einer römischen Kolonie. Und sie war geprägt von Soldaten, die ihren Lebensabend genießen wollten und all ihre Ehrungen und all ihre Triumphe quasi aufgezählt haben und als Belohnung eben in Philippi leben durften. In Apostelgeschichte 16, wo wir davon lesen, wie Paulus und Silas dort in Philippi ankommen, da gibt es einen großen Tumult, nachdem sie diese Magd von einem Dämon befreien. Und die Leute sind empört darüber, oh, die lehren etwas, was wir gar nicht annehmen dürfen, Traditionen, die wir nicht annehmen dürfen. Und sie begründen das, denn wir sind Römer. Man merkt also, ihnen war wichtig, wir sind Römer. Als römische Kolonie bezeichneten sie sich als Römer. Obwohl sie eigentlich ursprünglich Griechen waren. Paulus wollte auf der zweiten Missionsreise eigentlich weiter nach Asien hinein, nach Nordasien, um dort zu missionieren. Aber er wurde durch den Geist Gottes nach Mazedonien gerufen. Wisst ihr, wie das geschah? Wie Paulus nach Mazedonien gerufen wurde? Eine besondere Begebenheit. Sehr gut. Es war ein Traum in der Nacht und Paulus träumte, dass ein mazedonischer Mann zu ihm rief, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Apostelgeschichte 16, Vers 9. Und er folgte sofort dem Ruf. 52 nach Christus kam Paulus in Philippi an. Nun, das Bedeutende an Philippi ist, es ist der erste Vorstoß des Christentums nach Europa. Vorher war alles in Kleinasien, in der heutigen Türkei vor allem und im Syrien und Palästina. Aber hier ist der erste Vorstoß nach Europa. Und Gott hat es durch diesen besonderen Ruf, durch diesen Traum, hat er das besonders in die Wege geleitet. Und tatsächlich machen sie auch als erstes Halt in dieser großen Stadt Philippi, der Hauptstadt dieses Gebietes dort in Mazedonien. Und dort entsteht auch die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Wir können also sagen, Philippi hat etwas mit uns zu tun. Hier ist die erste europäische Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 16 erfahren wir auch von den vermutlich ersten Gemeindegliedern. Es gab eine fromme Geschäftsfrau, Lydia, die sich mit ihrem Haushalt bekehrte. Vermutlich trafen sie sich auch in ihrem Haus. Sie bot es an, dass auch Paulus und Silas dort herbergen konnten. Dann war es wahrscheinlich die Magd, die von einem Wahrsagegeist befreit wurde, die zum Glauben kam. Und schließlich noch der Kerkermeister mit seiner Familie. Man kann sich vorstellen, es sind drei komplett unterschiedliche Stände. Eine reiche, wohlhabende Geschäftsfrau, eine Purpurhändlerin, eine befreite Sklavin und jemand, der für die Römer arbeitete, ein Kerkermeister, vielleicht war er selber, hatte selber vielleicht auch römisches Bürgerrecht oder gehörte, war eben ein Arbeiter für die Römer, ein Kerkermeister. Drei ganz unterschiedliche Stände und sie kommen hier in einer Gemeinde zusammen. Paulus gründete die Gemeinde und besuchte sie auch noch 58 nach Christus, das erfahren wir in Apostelgeschichte 20, vermutlich noch ein drittes Mal hat er sie besucht. Und er ist der Gemeinde sehr herzlich zugetan. Der Philipperbrief, er ist voller Freude und voller Zuneigung und voller persönlicher Wärme zu dieser Gemeinde. Tatsächlich ist es eines der wenigen Briefe, die Paulus nicht schreibt, weil gerade etwas richtig im Argen war, weil gerade richtig Probleme waren. Viele Briefe verdanken wir den Problemen der ersten Christen und den großen Schwierigkeiten, dass sie genauso schwach waren und genauso leicht in die Irre gingen wie wir heute. Und deswegen profitieren wir so sehr auch von diesen Briefen. Aber der Brief an die Philipper ist auch deswegen solch ein freudiger Brief, weil es gerade nicht irgendwie dort etwas gewaltig am Brennen war und Paulus wie so ein Feuerwehrmann da erstmal alles Mögliche löschen musste, sondern er konnte ihnen schreiben und berichten von seinem Zustand und er konnte sie ermutigen und er konnte sich an ihnen erfreuen und gibt natürlich auch einige Warnungen, wir kommen gleich noch dazu. Aber vor allem, er ist nicht nur sehr persönlich dieser Gemeinde zugetan, sondern anders als zum Beispiel in Korinth, der er auch sehr, sehr persönlich zugetan war, schätzte auch die Gemeinde in Philippi Paulus sehr, sehr hoch. Und sie bewiesen ihre Liebe gegenüber Paulus, dass sie ihn immer wieder auch mit finanziellen Spenden bedachten. Ja, damals, wenn man im Gefängnis saß, dann war man angewiesen, dass andere Leute Spenden brachten, damit die Insassen versorgt wurden oder so weiter. Man konnte daran sterben, wenn es niemanden gab, der einen versorgte. Und hier, die Gemeinde in Philippi war eine der Gemeinden, die am treuesten und am beständigsten Paulus versorgten und sich um ihn kümmerten, während andere Gemeinden wie in Korinth, denen er auch sehr herzlich zugetan war, wir hatten das behandelt vor einigen Monaten, aber die auch ziemlich schnell dabei waren, ihn zu kritisieren und alles Mögliche gegen ihn aufzubringen. Nun, wann und wo wurde denn der Philipperbrief geschrieben? Wir finden das nicht so ganz eindeutig, aber vermutlich schrieb Paulus den Brief auch in Rom. Wir finden, dass er auf jeden Fall im Gefängnis war. Er schreibt häufiger, dass er in Ketten ist, dass er ein Gefangener ist. Er schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft heraus, hofft aber, dass er bald befreit wird. Und es gibt unterschiedliche Gefangenschaften. Wir erfahren, dass er in Caesarea gefangen war. Und in Rom, auch kurz in Philippi, aber das war nur eine ganz kurze Zeit. Man geht aber davon aus, dass manche Gefängnisaufenthalte vielleicht auch gar nicht aufgezeichnet sind in der Apostelgeschichte. Und daher, manche spekulieren, dass er vielleicht in Ephesus diesen Brief geschrieben hat, obwohl wir von keiner Gefangenschaft dort wissen, aber irgendwie braucht es wohl ziemlich auch eine gewisse Zeit, dass man von Philippi in Griechenland bis nach Rom in Italien, dass da solch eine Briefkorrespondenz stattfinden kann. Denn die Christen, die Gemeinde in Philippi hat erfahren, dass Paulus gefangen genommen ist und haben dann jemanden hingeschickt, Epaphroditus, damit sie dort eine Gabe geben. Dann haben sie aber irgendwie auch erfahren, dass Epaphroditus erkrankt ist und Paulus geht darauf ein und erzählt, Mensch, es geht ihm schon besser, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Es gab also irgendwie schon ein gewisses Hin und Her Und manche fragen sich, oh, kann das sein? Damals schrieb man keine SMS oder keine E-Mail, sondern da musste tatsächlich immer jemand dorthin reisen und einen Brief mitnehmen. Aber trotzdem ist es wohl am wahrscheinlichsten, dass es tatsächlich in Rom war, wahrscheinlich ein paar Jahre später als den Epheserbrief und den Kolosserbrief und den Philemonbrief, die er auch aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Genau, aber es brauchte etwas Zeit, dass diese Briefe hin und her gehen konnten. Es gibt aber noch drei Hinweise, die auch noch weiter für Rom sprechen. Zum einen schreibt Paulus von einem Prätorium. In Kapitel 1, Vers 13 heißt es, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Mit dem Prätorium ist vermutlich die Kaserne der Prätorianergarde, also der Leibwache des Kaisers gemeint, wo er gefangen genommen war. Dann hat er offensichtlich auch eine relative Freiheit zum Evangelisieren. Das war sicherlich nicht in jedem Gefängnis so. Aber er sagt, ja, dass es allen offenbar geworden ist, seine Fesseln in Christus, und er hat die Möglichkeit, auch dort im Gefängnis zu evangelisieren. Das passt relativ gut mit der Beschreibung von Apostelgeschichte 28, wo er mehr so in einer recht losen Gefangenschaft war und trotzdem noch Besucher empfangen durfte und so weiter. Außerdem grüßt er am Ende in Philipper 4, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Also offensichtlich hat er sogar Kontakt zu Bediensteten des Kaisers selbst. Und das spricht eben auch für Rom als Abfassungsort. Wie gesagt, wir haben da keine Sicherheit. Das sind aber so einige Hinweise darauf. Im Kolosser- und Philemonbrief grüßen auch noch Lukas und Aristarchus. Aber hier im Philipperbrief ist von ihnen nicht die Rede. Es wird nur allgemein gesagt, dass er Grüße ausrichtet von denen, die bei ihm sind. Aber wahrscheinlich waren Lukas und Aristarchus zu der Zeit schon abgereist, während der Philipperbrief geschrieben wurde. Und daher wahrscheinlich so Ende 62 nach Christus, dass er diesen Brief schrieb. Nun, wir wollen einmal den Brief durchgehen, die Gliederung und Zusammenfassung, um zu schauen, worum es hier in diesem Brief geht. Und eine Sache ist tatsächlich interessant. Paulus gebraucht viel eine gewisse Struktur, dass er ein Vorbild gibt oder ein Beispiel und daraufhin einige Anwendungen oder einige Belehrungen. Das erste Kapitel, und es wird unterschiedlich gegliedert, aber eine Möglichkeit tatsächlich, diesen Brief zu gliedern, ist nach den vier Kapiteln. Jedes Kapitel ist durchaus, kann man durchaus als eine gewisse Einheit sehen. Also das erste Kapitel habe ich überschrieben, Segensdienst im Leid. Segensdienst im Leid. Nach diesem anfänglichen Gruß, da gibt es in Vers 3 bis 26 das Vorbild von Paulus selbst. Paulus dankt zunächst einmal. Das ist etwas Schönes, wir hatten das in der Auslegung von dem Philemonbrief mal behandelt. Paulus sagt nicht nur, dass er betet, sondern er schreibt auch auf, was er betet für die Gemeinde. Und er schreibt hier, dass er für die Gemeinde dankt. Für ihre Gemeinschaft und die Teilhabe der Gemeinde an dem Evangelium. Er dankt dafür, wie herzlich verbunden er ist und dass sie alle Anteil haben an der Gnade in Christus. Und er schreibt auch, was er für diese Gemeinde bittet, dass sie nämlich wachsen in einer erkennenden Liebe. Eine Liebe, die verbunden ist mit einer tiefen Einsicht, mit einer Erkenntnis, dass sie auch in der Erwartung Christi fest sind und dass es alles zum Lob Gottes geschieht. Und dann erklärt er, dass er selbst vorbildlich leidet. Und zwar erklärt er, dass die Umstände, seine Umstände, wie gesagt, er ist gerade im Gefängnis, er ist verhaftet, er ist in Ketten, aber seine Umstände geben Anlass zur Freude. Hier finden wir einen ersten Hinweis auf die Freude, und zwar in einer Weise, wo wir es nicht erwarten. Seine Umstände, seine schwierigen Umstände, all die Not, all das Leid, all diese Einschränkungen, die er hat, sie geben doch Anlass zur Freude, denn auch die schweren Umstände dienen dem Evangelium. Er kann dort im Gefängnis kann er Zeugnis geben vom Evangelium. Und er merkt, oh, das dient auch alles zur Ehre des Herrn. Und dann berichtet er, ihr kennt diese Stelle, dass sogar die Gegner von Paulus das Evangelium verkünden. Und sie wollen ihn damit eigentlich ärgern oder wollen ihm damit irgendwie ihn überragen oder etwas. Und er sagt, ich kann mich darüber freuen. Solange Christus gepredigt wird, ist mir das ganz egal, aus welchem Motiv sie das heraustun. Aber wenn doch die Gnade Christi gepredigt wird, dann freut er sich darüber. Er sieht also diese Souveränität Gottes, wie selbst diese Notzeiten mitdienen müssen, dass alles zum Guten dient. Paulus hat auch große Hoffnung, dass seine Lage zum Nutzen und zum Gewinn dient. Und zwar durch ein Gebet auch der Christen in Philippi und durch den Beistand des Geistes Christi. Aber er vertraut auf Gottes gute Vorsehung. Er sagt, Christus wird in allem groß gemacht. Ich weiß, Gott hat das alles in der Hand. Und egal, wie es ausgeht, aber darauf vertraue ich, dass Christus an meinem Leib groß gemacht werden kann. Dass ich ihn ehren kann, in welchem Zustand ich auch immer bin. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Trost war für die Gemeinde in Philippi? Die dachten noch, Mensch, unser lieber Bruder Paulus, er ist schon wieder im Gefängnis. Wie muss er leiden? Wir müssen ihn versorgen. Wir müssen extra jemand hinsenden. Wie mag es ihm gehen? Und kennt ihr solche Leute, die in großer Krankheit sind, die große Schmerzen haben? Oder die wirklich Unrecht leiden und große Not. Und du sprichst mit ihnen und wirst ermutigt durch sie und wirst auferbaut und denkst, wie ist denn das möglich? Ich dachte, ich muss ihn trösten und er tröstet mich. Aufgrund der Dankbarkeit und aufgrund eines christlichen Weltbildes und aufgrund einer Sicht der Herrlichkeit Gottes, wie doch alles mit zum Guten wirken muss. Und Paulus, er ist an diesem Punkt, wo er sagt, ich weiß gar nicht genau, was ich wählen soll. Ich weiß, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Christus. Oh, was für ein herrlicher Ausgang. Und wenn ich lebe, oh, dann weiß ich, es wird zum Guten sein für euch, dass ich euch mitdienen kann, dass ich eurem Glauben stärken kann. Ich weiß gar nicht genau, was überhaupt das Bessere ist für mich. Er sagt, ich glaube schon, dass der Herr mich am Leben erhält. Ich glaube, dass mein Dienst noch nicht vorbei ist. Aber wie auch immer, es ist, wir würden heute sagen, eine Win-Win-Situation. Egal was kommt, Paulus kann sich freuen, weil er weiß, der Herr ist in Kontrolle. Und nach diesem Vorbild von ihm selbst, wie er berichtet, wie er selbst in den Ketten, eins kann er tun, er kann beten, er kann danken für die Gemeinde, er kann bitten für die Gemeinde, er kann leiden für Christus, er kann Zeugnis geben durch all das, was er tut. Und jetzt ruft er in Vers 27 bis 30 nun die Gemeinde auf, zum Dienst trotz Leiden. Also, nehmt mich als Vorbild hier. Bleibt feststehen. In all den Nöten, denen ihr begegnet, in all den Schwierigkeiten, die ihr habt. Ja, in Philippi hatten sie auch ihre Nöte. Es war nicht leicht, in dieser Stadt als Christen Zeugnis zu geben. Aber er sagt, bleibt feststehen. Und kämpft gemeinsam für das Evangelium. Ein wichtiger Bereich im Philipperbrief ist, dass er immer wieder auf diese Einheit, dass er diese Einheit betont. Lasst euch nicht untereinander spalten. Kämpft gemeinsam für das Evangelium. Gerade in Zeiten von Leid, gerade in Zeiten von Schwierigkeiten, haltet fest an dem Wort und bleibt zusammen. Und dann, ich lese es euch mal vor, dann heißt es in Kapitel 1, Vers 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Also er spricht hier davon, was Christus der Gemeinde in Philippi schenkt. Euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ich habe ein Geschenk für euch. Ihr dürft für Christus leiden. Aber Paulus, durch sein eigenes Zeugnis, macht es so glaubwürdig, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, mit diesem Vertrauen auf den Herrn zu leiden. Er hat uns Glauben geschenkt und er schenkt uns auch, dass wir auch selbst in Zeiten von Leiden ihn bezeugen dürfen. Das zweite Kapitel, es geht um die Einheit im Geist Christi. Und wieder gibt er zu Anfang ein Vorbild, ein sehr bekanntes Vorbild, und zwar das Vorbild von Christus selbst. Er sagt, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einen den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auf ein jeder auf das der anderen und habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also die ersten Verse sind hier durchaus eine Ermahnung. Achtet auf das, was auferbaut im Glauben, was euch zusammenbringt, was die richtige Haltung fördert. Und er gibt das Vorbild von Christus. Diese Stadt war geprägt von großen Vorbildern. Könnt ihr euch vorstellen, in dieser Stadt, die all die Statuen von Alexander dem Großen und von Kaiser Augustus und all diese ruhmreichen Namen, die mit der Geschichte dieser Stadt verbunden waren. Paulus sagt, ich gebe euch ein anderes Vorbild. Schaut auf Christus. Schaut auf die Gesinnung von Christus. Er ist ein Vorbild der Demut. Ein Vorbild der Erniedrigung. Er konnte sich selbst entäußern, erniedrigen, Knechtsgestalt annehmen. Diese Stadt war gefüllt von einer Sucht nach Titeln. Die mussten sich einer dem anderen übertreffen. Könnt ihr euch vorstellen, solche alten Legionäre, die dann alles aufzählen konnten, wie viele Schlachten sie gewonnen haben, was für Titel sie in der römischen Armee bekommen haben, wie viele Ländereien sie bekommen haben. Das prägte das gesamte Stadtbild. Überall irgendwelche Statuen, irgendwelche Plaketten, irgendwelche Inschriften. Hauptsache Titel, Titel, Titel. Paulus sagt, ich gebe euch ein anderes Vorbild. Das Vorbild von Christus, der sich selbst ganz erniedrigen konnte, wie ein Sklave. Er nahm Knechtsgestalt an. Aber darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, hoch über allen Namen. Er hat die größte Herrlichkeit und den höchsten Titel gewonnen, dadurch, dass er sich ganz gering machen konnte. Das gibt Paulus als Beispiel und in den Versen 12 bis 18 gibt er dann einen Aufruf zur Nachfolge in diesem demütigen Gehorsam, in dieser Gesinnung wie auch Christus. Er, der Gott war, er ist gehorsam geworden als Mensch. Und so ruft Paulus auf, auch zu einem vertrauenden Gehorsam. Gott wirkt in euch das Heil. Vertraut auf Gott, der das zu Ende bringt, was er bei euch angefangen hat. Aber tut es in Furcht und Zittern. Seid gehorsam und einen bezeugenden Gehorsam. Ihr sollt leuchten wie Himmelslichter in dieser dunklen Welt, inmitten eines verkehrten und ehebrecherischen Geschlechts. Ja, die Heiligung soll sichtbar sein. Es soll ein Gehorsam sein der Gläubigen und auch aufopfernd. Paulus selbst sagt, ich gebe mein Leben gerne hin, wenn es euren Glauben dient. Ich will mein Leben ausschütten wie so ein Trankopfer für euch. Es geht mir nicht um meinen Ruhm, sondern es geht mir darum, wie kann ich euch helfen. Und dann gibt er in Vers 19 bis 30 nochmal zwei Vorbilder, und zwar von Timotheus und von Epaphroditus. Timotheus, der Mitarbeiter von Paulus, und Epaphroditus, das war der Gesandte aus der Gemeinde in Philippi, den sie gesandt hatten, um Paulus eben Geld zu schicken, damit er dort im Gefängnis Nahrung und seinen Unterhalt bezahlen kann. Und von Timotheus, den stellt er da als ein Vorbild genau in dieser Gesinnung, wie auch Christus und wie er auch die Philipper haben will. Und er schickt Timotheus, er empfiehlt Timotheus den Philippern, er schickt ihn mit und er schreibt über ihn: Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Timotheus, er sagt, ich schicke euch Timotheus mit. Er ist ein Vorbild. Er handelt genauso, wie ich meine, in dieser Gesinnung von Christus. Und dann sagt er, und Epaphroditus. Vers 29, nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Auf dieser Reise nach Rom ist er offensichtlich sterbenskrank geworden. Er ist fast gestorben, weil er Paulus hier dienen wollte. Und vielleicht haben sie Epaphroditus geschickt, weil sie gesagt haben, okay, ja, der ist nicht so wichtig, den können wir mal als Boten schicken. Und Paulus sagt, nee, solche Leute haltet in Ehren. Er war bereit zu leiden, er hat so viel auf sich genommen. Und genau das ist ein Vorbild. Haltet solche in Ehren. Vielleicht nicht die einen großen Namen haben, aber Epaphroditus, er hat bewiesen, dass er eine Gesinnung hat, die Gott gefällt. Haltet solche in Ehren. Nehmt ihn auf im Herrn. Ja, scheinbar musste Paulus da ein bisschen drauf pochen. Vielleicht war das nicht so ganz automatisch bei diesem Epaphroditus. Kapitel 3. Warnung vor falscher Selbstgerechtigkeit. Und hier, es geht wieder mit einem Vorbild. Und zwar wieder von Paulus. In den ersten 16 Versen beschreibt Paulus, dass er kein Vertrauen mehr auf seine eigene Kraft, auf seine eigenen Verdienste hat. Er ist ja aufgewachsen als ein Pharisäer und er vertraute so sehr auf all das, was er bewirkte, auf all das, was er hatte, auf all das, womit er sich brüsten konnte. Und hier in Kapitel 3 sagt er, ich halte das alles für Dreck. Gemessen an der Erkenntnis von Christus und seiner Gnade und der Gerechtigkeit, die in Christus ist, oh, das ist alles Dreck. Ich lasse das alles hinter mir. Das ist nicht etwas, was mir hilft. Die Erkenntnis von Christus ist viel größer. Nun sagt er, ich bin noch nicht vollkommen, ich habe das Ziel noch nicht erreicht, aber ich jage ihm nach. Nun offensichtlich gab es auch in Philippi Leute, die so wie Paulus früher all ihre Werke aufzählten, im Religiösen auch so auf ihre Titel aus waren, was sie alles konnten, was sie alles geleistet haben, so wie die alten Legionäre, die dort in Philippi waren, was für Kämpfe sie gemacht haben und dachten, damit können sie sich brüsten. Und Paulus sagt, nee, auch wenn ihr Christus nicht wirklich erkannt habt, dann ist das alles nichts. Alles nichts. Und vielleicht gab es sogar einige bei denen, die gesagt haben, oh, wir sind schon vollkommen, wir sündigen gar nicht mehr. Und Paulus sagt, oh, das kann ich von mir nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich schon vollkommen bin. Aber das kann ich sagen, ich jage ihm nach. Ich handle nicht fahrlässig, ich will wirklich wachsen. Und ich weiß, der Herr hilft mir. Und darum gibt es nach diesem Vorbild von Paulus in den Versen 17 bis 21 ein Aufruf zur Nachfolge in dieser himmlischen Hoffnung. Nicht diese Konzentration auf meinen Stand hier und jetzt. Er schreibt, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Also diese Irrlehrer, die scheinbar auch Einfluss hatten auf die Gemeinde in Philippi, er sagt, sie schauen nur auf das Irdische. Sie schauen auf ihre eigene Kraft, sie schauen auf ihren eigenen Bauch, sie suchen nach ihrem eigenen Vergnügen, aber ihre Schande ist ihre Ehre. Das, was sie für ehrenvoll halten, ist schändlich. Aber ihr, schaut auf das, was das Himmelreich angeht. Habt eine richtige Perspektive, erwartet den Herrn. Ja, er macht diese herrliche Erwartung der Gläubigen, wenn er sagt, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten und so weiter. Und dann Kapitel 4, Anweisungen im Lichte der Wiederkunft Christi. In den ersten drei Versen ermahnt er zur Einheit. Da gab es offensichtlich zwei Frauen, Evodia und Syntyche, die haben sich kräftig in die Haare bekommen. Und Paulus sagt, dass sie wieder die eine Gesinnung im Herrn haben sollen, dass sie wieder zusammenkommen sollen, dass sie einander vergeben sollen. Er ruft auch an, einige bewährte Mitarbeiter in Philippi, helft ihnen, unter anderem ein Clemens, helft ihnen, dass sie wieder zurechtkommen. Und dann in Vers 4 bis 9 gibt er eine Ermutigung zur Freude. Eine freudige Hoffnung, der Herr ist nah. Und er sagt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Leid habt, seid um nichts besorgt. Sondern, was sollen sie tun? Wunderbare Passage über das Gebet. Hier heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann gibt er den Hinweis auf den Frieden Gottes, denn der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und die ganze Denkweise der Philipper, sie soll erneuert werden. Nicht von all den Leid und den Schwierigkeiten und all den Mangel und all das, was man nicht hat, soll es geprägt werden, sondern sie sollen das bedenken, was sie im Herrn haben. Sie sollen ihre ganze Gesinnung, ihr Denken auf das ausrichten, was der Herr tut in ihrer Mitte. Alles, was wahr und alles, was ehrbar und alles, was gerecht und alles, was rein und so weiter, das bedenkt. Das ist das, was Paulus macht, auch im Kerker. Auch im Gefängnis. Er sieht auf das Gute, das Gott vollbringt in seiner Vorsehung. Selbst bei all den schwierigen Umständen. Und er ermutigt die Philipper und bedenkt das, was Gott tut in eurer Mitte. Verändert eure Denkweise. Lasst den Frieden Gottes eure Herzen und Gedanken bewahren. Und dann in dem letzten großen Abschnitt in Vers 10 bis 20, da lobt er die Philipper für ihre Freigebigkeit. Er freut sich an der Gabe, freut sich an dem, was sie aufgebracht haben, was sie geopfert haben, um Paulus zu helfen. Und dann sagt er aber, nicht weil ich so sehr darauf angewiesen war, er sagt, ich kann mich genügen lassen. Ich kann mit allen Umständen umgehen. Ich habe es erlebt, reich zu sein und arm zu sein, Hunger zu leiden und die Fülle zu haben. Ich kann das alles tun, weil Christus mich stärkt und kräftigt. Übrigens auch ein Vers, der gerne aus dem Zusammenhang gerissen wird. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und hier geht es aber gerade darum, ich kann mir genügen lassen. In welchen Umständen auch immer ich bin. Ich kann mir genügen lassen, weil Christus mich stärkt. Aber er sagt, das, was ihr tut, nicht nur, weil ihr Geld spendet, sondern aus was für einer Liebe ihr das tut. Es ist ein wohlgefälliges Opfer, ein duftender Wohlgeruch vor Gott. Er sieht diese geistliche Komponente, wie wertvoll das ist, dass sie sich gebrauchen lassen, für Gott diesen Liebesdienst zu erweisen. Und er gibt Abschiedsgrüße. Und dann ist dieser kurze Brief schon vorbei. Und wir fragen immer noch zwei Fragen über jeden Brief. Was lehrt dieser Brief über Christus? Tatsächlich ist das bemerkenswert. Es gibt in Kapitel 2 diesen, man nennt ihn häufig Christus-Hymnus, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und zwar genau dieser Teil, wo es heißt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es ist richtig ein poetischer Abschnitt. Es hat einen Rhythmus. Es hat eine poetische Struktur mit diesen verschiedenen Parallelen, dass manche Ausleger glauben, vielleicht war das ein frühes Lied, das gedichtet wurde und in den Gemeinden gesungen wurde. Vielleicht greift Paulus auf so etwas zurück, auf solch ein Lied oder auf solch ein wie ein poetisches Bekenntnis. Vielleicht hat er es aber auch selber geschrieben und schreibt es hier den Philippern. Auf jeden Fall finden wir hier sehr, sehr wichtige Hinweise auf die Zwei-Naturen-Lehre Christi. Dass er sowohl ganz Gott ist, er ist in der Gestalt Gottes, er ist Gott gleich, aber er hielt es nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte sich. Nun, es gibt in der kritischen, in der liberalen Theologie, gab es dann früh Stimmen, die sagten, ach, wenn er sich entäußerte, dann ist er halt kein Gott mehr gewesen, als er Mensch geworden ist. Also hat er all seine Göttlichkeit aufgegeben. Aber das ist nicht das, was Paulus hier schreibt. Sondern er hat die sichtbaren Privilegien, das, was ihm als Gott zukommt eigentlich, an Herrlichkeit, er hat das für eine Zeit lang aufgegeben. All das, was er eigentlich festhalten durfte, als würde es ihm gehören. Aber er hat es aufgegeben, und zwar zum Nutzen von uns Menschen. Und das ist das, was Paulus sagt. Er hat seine Göttlichkeit nicht aufgegeben, aber für uns hat er seine Privilegien aufgegeben. Und für uns ist er zusätzlich zu seiner göttlichen Natur ist er Mensch geworden. Wir finden hier auch ein Zitat aus Jesaja 45. Ich lese mal vor ab Vers 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. Paulus zitiert das, was so deutlich auf Gott von sich selbst sagt in Jesaja 45. Und er sagt, das geschieht in Christus. Vor ihm werden sich alle Knie beugen und jede Zunge muss bekennen. Ein wunderbarer Hinweis, dass Jesus Gott ist. Und tatsächlich, dass er der ist, der auch im Alten Testament sich geoffenbart hat. Aber auch, dass er wirklich Mensch wurde. Er ist der Gestalt nach als Mensch befunden worden. Er hat die menschliche Natur hinzugenommen. Und zwar als Knechtsgestalt. Also die niedrigste menschliche Stellung angenommen. Menschwerdung an sich war schon eine Erniedrigung. Aber er ist noch niedriger geworden. Er nahm Knechtsgestalt an. Und er ist noch niedriger geworden. Er war gehorsam bis zum Tod. Ja, noch niedriger, bis zum Tod am Kreuz. Es ist wie so eine Stufenleiter. Von dem höchsten Gott in all seiner Herrlichkeit herab, als die äußeren Privilegien aufgegeben, menschliche Natur angenommen, Knechtsgestalt angenommen,
Gehorsam zum Tod, ja sogar zum schmählichsten Tod, dem Tod am Kreuz. Wisst ihr was? Die Philipper, wenn sie römisches Bürgerrecht hatten, dann durften sie nicht gekreuzigt werden. Jemand, der ein römisches Bürgerrecht hatte, der wurde nicht bei diesem grässlichen und schmachvollen Tod, so durfte er nicht zur Schau gestellt werden. Jesus, der Gott war, in all der Herrlichkeit, er hat sich so sehr herabgestellt, sogar zum Tod am Kreuz. Das grässlichste und schmählichste und demütigendste, was man sich in der damaligen Welt auch nur vorstellen konnte. Aber er ist erhoben worden. Ja. Paulus in diesem Christus-Hymnus, er spricht, gerade diese Erniedrigung war der Grund, warum Gott ihn auch erhoben hat, hoch über allen Namen. Er hat ihm einen Titel gegeben, einen Namen über allen Namen, im himmlischen und irdischen und unterirdischen, alles muss sich vor ihm beugen. Also der wahre Weg zum Ruhm ist der Weg über die Erniedrigung. Und er spricht über die Wiederkunft dieses herrlichen Christus. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Nun, diese Hoffnung, stellt euch vor, die Philipper, das, was sie so lauthals verkündeten, wir sind Römer, wir dürfen das nicht annehmen, wir haben doch eine Stellung, wir sind Römer, wir haben römisches Bürgerrecht. Und Paulus sagt, ach, wisst ihr was, wir erwarten den Herrn der Herrlichkeit. Und wir haben ein Bürgerrecht, das ist viel höher als das römische Bürgerrecht. Wir haben ein Bürgerrecht in den Himmeln. Und wir erwarten ihn und dann wird er, die wir jetzt niedrig sind, er wird uns, ja unseren ganzen Leib, seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestalten. Christus ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt und er ist auferstanden in Herrlichkeit und Kraft und er wird auch uns zu sich erheben in Herrlichkeit und uns verändern. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Und deswegen, die Freude von Paulus ist eine Freude an Christus. Dass Christus alles in allem ist. Er ist der Anfang und das Ende des Glaubenslebens. Das gute Werk, das er angefangen hat, er wird es vollenden. Christus ist mein Leben, sagt er. Christus ist die höchste Erkenntnis und der Gewinn, wogegen alles andere Dreck ist. Christus ist die Gerechtigkeit, die durch den Glauben ist. Christus ist das Ziel, dem Paulus nachjagt. Christus ist die Hoffnung, auf die er sich freut, in freudiger Erwartung. Christus ist seine Kraft, durch die er alles vermag. Christus ist der Grund seiner Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Christus ist der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, denn es bewahrt unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Christus ist der Reichtum, nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, von dem er alle Hoffnung und Segen erwartet. Und es lehrt etwas über die Rettung. Das noch ganz kurz. Der Philipperbrief erklärt in wunderbarer Weise das souveräne und aktivierende Wirken bei der Wiedergeburt, bei dem Glauben. Wir haben schon gelesen, Glaube ist eine Gabe Gottes. Euch ist es geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Ah, der Glaube ist ein Geschenk von Gott, sondern auch für ihn zu leiden. Und Gott ist es, der das Wollen und das Vollenden bewirkt. Der das gute Werk, das er angefangen hat, auch vollendet. Im Philipperbrief freut sich Paulus besonders daran, dass er weiß, trotz allem Leid, trotz all den Umständen, trotz aller Schwachheit von Menschen, ich weiß, Gott ist es, der das zu Ende bringt, wo wir so leicht verzagen, wo wir denken, oh, und wenn jetzt noch mehr drauf kommt, dann gebe ich alles auf. Aber Gott ist es, der uns Glauben schenkt, und der Glauben voranbringt. Aber nicht, dass wir irgendwie im Christenleben völlig passiv sind, sondern er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Er aktiviert uns, er schenkt uns seinen Geist, er schenkt uns neues Leben. Er macht uns fähig, voranzugehen. Aber
ohne jegliches Vertrauen auf unsere eigenen Werke. In Philipper 3, Vers 9 heißt es, damit ich in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Nee, kein Vertrauen auf die eigenen Werke, keine Werksgerechtigkeit, sondern ein Vertrauen durch die angerechnete Gerechtigkeit von Christus. In Philipper 3, Vers 3 sagt er sogar, was diese Stellung angeht, über die Geretteten, denn wir sind die Beschneidung. Das heißt, wir sind das wahre Israel. Wir sind die wahren Juden, wenn man so will. Beschneidung gilt auch, wurde als Synonym verwendet für die Juden. Denn wir sind die Beschneidung, auf wen bezieht er sich? Die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also manche Irrlehrer haben vielleicht gerade auch ihre jüdische Abstammung hervorgehoben. Und Paulus sagt, nee, also jemand, der sich nicht auf sein Fleisch vertraut, sondern es abschneidet, wie bei der Beschneidung, dass er nur auf die Gerechtigkeit Christi vertraut. Das ist die wahre Beschneidung, die vor Gott gilt. Und dann gibt es 16 Mal erwähnt Paulus die Freude. Und was wir also lernen ist, der Glauben, er macht uns froh im Herrn. Und zwar nicht nur, wenn alles angenehm ist, wenn die Umstände alles schön sind, sondern wie wir gesungen haben, in dir ist Freude, in allem Leide. Im ersten Kapitel erwähnt er, dass er sich freut im Gebet und dass er sich freut an der Verkündigung von Christus und dass er sich freut in Hoffnung, dass er sich freut am Glauben der Geschwister. Im zweiten Kapitel bezeugt er, dass er sich freut an der Einheit, wenn sie zusammenstehen. Und dass er sich freut, wenn er sich selbst opfern kann. Und dass er sich freut über ein Wiedersehen. Und dass er sich freut an der Gastfreundschaft. Und im dritten Kapitel ruft er auf zur Freude im Herrn. Und im vierten freut er sich über das Geben und das Empfangen von diesen Liebesdiensten. Er freut sich an den Brüdern. Er freut sich zu jeder Zeit. Und er ruft auch auf, freut euch alle Zeit. Paulus hat gelernt, er kann froh sein, weil er der Vorsehung Gottes vertraut in allem und es zum Guten dient. Und in Philippi wurden sie geschlagen, Silas und Paulus. Sie wurden eingesperrt in ein Gefängnis. Ihre Füße wurden in einen Balken gesetzt. Und was haben sie getan? Was haben sie getan im Kerker? Sie haben Gott Lob gesungen. Und es kam ein Erdbeben. Und alle Ketten sprangen auf. Und was ist geschehen? Der Kerkermeister bekehrte sich. Und Paulus hat genau in Philippi erfahren, wie selbst großes Leid und Not und Unrecht doch dazu dienen kann, dass sie Gott über alles loben und preisen können. Könnt ihr euch vorstellen, jedes Mal, wenn Paulus in Philippi war und diesen Kerkermeister sah? Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich freute? Oh, was machen die paar Narben auf seinem Rücken mehr? Aber er weiß, der Herr hat es gebraucht zum ewigen Heil. Nun, noch eine Sache. Dieser Brief ist geprägt von einer tiefen Sehnsucht nach Einheit. Und das ist interessant. Ich lese euch mal nochmal die ersten Verse vor, die Verse 3 bis 8 im Philipper 1. Paulus, er ist sehr bemüht, dass er sagt, in dieser Stadt, wo alles um Status ging, wo jeder den anderen übertrumpfen wollte, wo jeder sehen wollte, ich habe aber diesen Titel, damit stehe ich höher als du und so weiter. Und achte mal darauf, wie oft er alle erwähnt. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jeder meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Oh, Paulus ist so wichtig, dass er sagt, oh, ich meine euch alle. Euch alle. Ihr gehört zusammen. Und er macht hier nicht die großen Unterschiede. Und ganz am Ende, also so fängt er an, aber ganz am Ende, in Vers 21, heißt es, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Grüßt, und er ist wie betont, nicht nur die Oberen, nicht nur die angesehen, grüßt jeden Heiligen. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Brief vorgelesen wurde und der geringste Sklave dachte, was? Paulus meint mich? Paulus, er grüßt sogar mich? Das soll die Gemeinde ausmachen, wie eine Lydia und eine ehemalige Sklavin und ein Kerkermeister zusammen in Einheit stehen können und sich freuen können in allen Umständen in Christus und an dem, was er gibt.